Gnädiger, gütiger Vater, wir danken dir für deinen reichen Segen, für deine große Gnade uns gegenüber. Wir möchten dich bitten, dass du durch dein Wort in uns den Lobpreis und die Ehrfurcht über deine große Macht, über deinen Segen in uns groß werden lässt, dass wir uns freuen in dir und dir den Dank geben. Amen. Ja, wir feiern heute Erntedank. Wir danken an diesem Tag unserem Gott, der uns Leben eingehaucht hat, uns diese Erde, diesen Planeten als Lebensraum zur Verfügung gestellt hat und diesen Planeten lebensfreundlich gestaltet hat. Unser Gott will, dass wir leben. Und er hat alles gegeben, damit wir leben können. Er sagt in 1. Mose 1, 28, sagt er, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Gott ist so weit gegangen, dass er uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir haben von ihm spezielle Würde erhalten im Vergleich zum Rest der Schöpfung, um nach seinem Charakter, nach Gottes Willen, seinem Wesen entsprechend, den Paradiesgarten auf der ganzen Erde ausbreiten. Gott hat Versorgung versprochen und Fruchtbarkeit geschenkt und der Mensch darf fruchtbar sein, sich mehren, genießen, ausbreiten, die Arbeit Gottes tun. Aber wir wissen auch von der Sünde unseres Vorfahren Adam und dem Fluch, der dem Aufstand gegen Gottes Güte und Gottes Herrschaft folgte. So heißt es in 1. Mose 3, 17, da spricht Gott zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du zurückkehren. Wenn wir über Gottes Segen und Gottes Güte in unserem Leben nachdenken, was wir heute ja gemacht haben, sagen wir, wo wir uns viel Zeit genommen haben, das war wirklich sehr gut. Wenn wir über Gottes Güte nachdenken, so tun wir es auf der anderen Seite auch mit einer gewissen Nüchternheit und mit auch einer gewissen Schwere, wenn wir auf unseren Alltag, auf unser Leben blicken. Wir blicken auf ein Jahr zurück und wir können dankbar sein, dass wir leben, dass wir Gesundheit haben, dass wir ein Dach über den Kopf haben. In Deutschland können wir auch sagen, dass wir nicht nur genug zum Leben haben, sondern darüber hinaus auch viel zum Genuss, was wir heute alles schon besprochen haben. Aber unsere Arbeit war auch mit Mühe verbunden. Unser Leben war mit Sorge verbunden, mit Missgeschick, mit Schwere, mit Lasten, mit Leid. Und gerade auch das letzte Jahr hat bei vielen in Deutschland zum Beispiel auch die Frage aufgeworfen, wie können wir angesichts dieser zum Beispiel starken Inflation die Rechnungen bezahlen, weiterleben, kommen über die Runden, kann ich meine Familie ernähren? Nachdem die Strafe Gottes die Nachkommen Adams traf, gab es einen Vater, der in großer Hoffnung seinem Sohn einen hoffnungsvollen Namen gegeben hat. Er nannte seinen Sohn Ruhe oder Trost. Wer weiß, welcher Name das ist? Ist der Bibel? Noah. Und seine Hoffnung hat dieser Vater so ausgedrückt. Er sagt, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Lamech, der Vater Noahs, er seufzte unter der Schwere des Fluches aufgrund von Sünde. Du bist nicht der Erste, der, wenn er auf seinen Alltag, auf sein Leben schaut, man denkt, dass das doch mit viel Mühe, mit viel Härte, mit viel Last des Lebens zusammenhängt. Du bist nicht der Erste. Doch sein Sohn, der Sohn von Lamech, Noah, konnte die in ihn gesetzte Hoffnung des Vaters nicht erfüllen. Doch eines war es, was Noah als Person ausgezeichnet hat und das, was Gott an ihm wertschätzte und wieso Gott ihn auch wählte, und zwar Noah glaubte Gott. Er nahm Gott ernst. Gottes Worte hatten bei Noah Gewicht, sodass Gott Noah den Worten von Gott auf sie gehört hat, ihnen Glauben schenkte und es ausgeführt hat, obwohl er nie vielleicht diese Art von Regen oder Regen in dieser Form gesehen hat, baut er eine Arche und konnte so Gottes Gericht über eine gottesfeindliche Welt mit seiner Familie entkommen. Noah hatte verstanden, dass er es mit einem heiligen, gerechten Gott zu tun hat und auf dessen Erbarmen Noah absolut angewiesen ist. Denn Noah war ein Sünder wie du und ich. Noah hatte begriffen, ich bin von einem erbarmenden Gott abhängig. In 1. Mose 8, Vers 20 nach der Sintflut heißt es, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Nachdem sie die Sintflut überlebt hatten, opferte Noah Gott Tiere. Nicht, weil Tieropfer an sich etwas Schönes sind, dass man, wenn man ein Tieropfer sieht, sagt, das muss was Herrliches sein. Nicht deshalb, sondern dieses Opfer war Ausdruck davon, dass man verstanden hat, dass man aufgrund persönlicher Schuld und Sünde vor Gott das Leben verwirkt hat und den Tod verdient hat. Dieses Tieropfer hatte von Gott für eine gewisse Zeit Gültigkeit erhalten, denn er hat festgelegt, dass wenn sich jemand in Bewusstsein seiner Sünde ein Tier schlachtet, Gott seine Schuld zudecken wird. Gott hat seine Schuld zugedeckt, nicht weil der Tod eines Tieres Sünde hinwegnehmen kann. Nein, nicht das ist der Grund. Sondern weil diese Person Gott Glauben geschenkt hat und sich an Gott gewandt hat und seine Rettung Gott anvertraut hat, der durch die Opfertiere eine Vorschattung auf seinen Sohn gibt, auf das wahre Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wirklich hinwegtragen kann und es getan hat. Nachdem Noah dieses Opfer gebracht hat, wird uns von Gott berichtet, und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Wir feiern Erntedank nicht, weil physikalische Gesetze dafür sorgen, dass diese Welt irgendwie funktioniert. Und diese Gesetze dafür vielleicht auch gesorgt haben, dass wir in Deutschland ein gutes Leben führen können, sondern wir feiern Erntedank, weil wir einen Gott haben, der uns Menschen Leben geschenkt hat und der uns das Versprechen gegeben hat, dass diese Erde, solange sie existiert, ein Ort ist, an dem man leben kann. Und weil unser Gott der Geber aller dieser guten Gaben ist, ein Gott des Erbarmens und der Fülle und der Macht, deshalb danken, preisen und loben wir diesen Gott. Wir sind nicht verpflichtet, ein Erntedankfest abzuhalten. Wir sind nicht aufgefordert in der Bibel, dass wir diesen Tag heute begehen müssen. Aber es ist eine gute Tradition, dem Gott der Ernte, dem Gott des Segens, dem Gott aller Gnade Dank zu geben. Es ist eine gute Tradition. Die Israeliten beispielsweise, sie waren verpflichtet, Erntedank zu feiern, oder in ihrem Äquivalent ist es das Laubhüttenfest. Es musste jedes Jahr gefeiert werden. Es gehörte zu den drei großen Festen Israels, wo das Volk nach Jerusalem kommen musste und Gott Lob und Dank bringen sollte. Und zu diesem Ereignis, für diesen Gottesdienst, wurden auch Lieder geschrieben. Und eines dieser Lieder, das wahrscheinlich zu diesem Ereignis von der Festgemeinde gesungen wurde oder davon handelt, von diesem Laubhüttenfest handelt, so ein Lied wollen wir heute lesen und uns näher betrachten. Ihr könnt aufschlagen, Psalm 65. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids, ein Lied. Auf dich hart schweigend der Lobgesang, o Gott in Zion, und dir wird das Gelübde erfüllt werden. Du erhörst Gebet, Darum kommt alles Fleisch zu dir. Missetaten überwältigen mich. Unsere Übertretungen, du wirst sie sühnen. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Du wirst uns antworten durch furchtgebietende Taten in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres, der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Du lässt jubeln den Osten und den Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen. Mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Ich habe die Predigt so überschrieben: Lass die Fülle von Gottes Macht und Segen Ehrfurcht und Lobpreis in dir hervorrufen. Wir wollen uns das in drei Punkten anschauen. Zuerst werden wir sehen, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Dann, dass Gott ein machtvoller Retter ist und dass Gott als letztes ein großzügiger Geber ist. Und das soll Lobpreis in uns hervorrufen. Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, Vers 1 bis 5. Das Laubhüttenfest, das wurde am 15. Tag des 7. Monats in Israel gefeiert. Das fällt in unserem Kalender auf September, Oktober, also jetzt ungefähr unsere Zeit. Doch nur 5 Tage vor dem Laubhüttenfest wurde ein anderes Fest gefeiert, wahrscheinlich das wichtigste Ereignis im Kalender der Israeliten. Weiß jemand vielleicht, welches Fest davor gefeiert wurde, das wichtigste Fest im Jahr? Yom Kippur, genau. Der große Versöhnungstag. Im Gesetz heißt es zu diesem Tag in 3. Mose 16, Vers 29, und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag, also Laubhüttenfest am 15. Tag, hier geht es um den 10. Tag des 7. Monats, am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es auch ein Sabbat der Ruhe sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen, das soll eine ewige Ordnung sein. Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinernen Kleider anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte, und für den Altar soll er Sühnung tun. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung wirken. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt wegen all ihrer Sünden. An diesem Versöhnungstag bringt das ganze Bundesvolk zum Ausdruck vor Gott: Gott, wir sind Sünder. Und wir haben im vergangenen Jahr viel gesündigt gegen dich. Ständig, wiederholt. Und wir leben vor einem heiligen Gott. Und selbst für das Allerheiligste, für die Stiftshütte, für den Altar, musste Sühnung geschehen. Und an diesem Versöhnungstag gab es neben den Opfern, die stattfinden, und dem vielen Blut, das ausgesprengt wurde und zur Sühnung da war, an allen Geräten, die dort waren, gab es eine weitere Symbolik am Versöhnungstag. Aaron und nach ihm die bestimmten Hohepriester nahmen einen lebendigen Bock. Er legte seine Hand auf diesen Bock und bekannte laut die Sünden des Volkes. Und dieses Tier wurde dann beladen mit den Sünden des Volkes in die Wüste geschickt. Und es ist die Symbolik davon, dass Gott ihrer Sünden nicht mehr gedenken wird. Die Sünde wurde gesühnt und ist auf einen anderen übertragen worden und es ist in die Ferne geschickt worden, sodass Gott dieser Sünden nicht mehr gedenken wird. Wenn Yom Kippur anstand, war das mit viel Nachsinnen und auch mit Reue über das verlebte Jahr, ja, verbunden. Aber auch mit Entschlüssen und Gelübden für Gott. Ja, Herr, ich möchte nicht mehr so leben, ich möchte anders leben. Ich möchte ein verändertes Leben haben. Das sind Dinge, die ich dir verspreche, die ich jetzt anders handhaben möchte. Und so ist der erste Teil dieses Psalms, Vers 1 bis 5, mit diesem Versöhnungsfest verknüpft. Und es wird die Frage gestellt, wie feiern wir Gottesdienst? Wie muss das Volk zum Gottesdienst kommen? Und Vers 2 sagt, auf dich hat schweigend der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird das Gelübde erfüllt werden. In Zion, in Jerusalem, da wo das Bundesvolk Gemeinschaft mit seinem Gott hat und in diese Gemeinschaft tritt, dort wartet Lobpreis schweigend auf Gott, um ihn anzubeten. Lobpreis wird hier personifiziert. Der Lobpreis verhält sich wie ein schweigender Diener, der darauf wartet, dass sein Herr ihm auftaucht und dieser Diener in Aktion treten kann. Lobpreis wartet in Zion schweigend auf Gott. Zion ist der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnt. Dort ist Gott. Und dort wird Gott angebetet. Um es mal in bildlicher Sprache auszudrücken. In Babylon wird das Tier angebetet. In Babylon werden Antichristen angebetet. In Zion wird allein dem wahren Gott Lobpreis gegeben. Zion preist und ehrt nur den allein wahren Gott. Und der Lobpreis wartet schweigend auf Gott, weil das Bundesvolk innerlich bewegt ist und gefüllt ist mit Lobpreis gegenüber Gott. Es muss nicht erst durch laute Musik und gute Stimmung in einen Zustand kommen, wo man Gott anbeten kann. Nein, es braucht auch nicht viele Worte und viel Geschwafel. Es ist schweigender Lobpreis. Es ist der Lobpreis eines erlösten Volkes im Angesicht ihres Retters. Sie sind erfüllt mit Ehrfurcht, mit Freude, Hochachtung und Dankbarkeit diesem Gott der Rettung. Es ist ein Gott, dem Gelübde erfüllt werden, denn es ist ein Gott, der rettet, der hilft, der vergibt, der eingreift. Ihm werden Gelübde erfüllt, weil er es wert ist, sich ihm zu verpflichten und ihm Versprechungen zu machen. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Diesen Satz, du erhörst Gebet, da steht im Hebräischen eigentlich nur ein Begriff, den man so übersetzen kann. Gebetserhörer. Darum kommt alles Fleisch zu dir. Hier steht eigentlich ein Name Gottes, der Gebetserhörer. Damit ist nicht gemeint, dass uns Gott jeden Wunsch erfüllt oder den Wunsch jedes Menschen zu jeder Zeit immer erfüllt hat. Wir wissen, dass es nicht so ist. Denkt an euer eigenes Leben zurück. Es sind einige Gebete dabei, wo wir wissen, die hat Gott nicht gehört. Und bei vielen ist es auch so, dass wir rückblickend dankbar zurückschauen und sagen, danke Gott, dass du es nicht oder vielleicht auch nicht auf diese Art und Weise erhört hast, wie ich es mir gewünscht habe. Aber er ist ein Gebetserhörer, weil er auf Gebete reagiert, weil er auf sie antwortet, weil er handelt und weil er auch in der Lage ist, zu handeln, zu helfen und einzugreifen. David Dixon sagte mal, das Hören und die Erhörung des Gebets ist das Recht des Herrn, seine übliche Praxis, sein Wohlgefallen, sein Wesen und seine Herrlichkeit. Gebetserhören macht Gott aus. Gebetserhörung macht Gott aus. Er ist der Gebetserhörer. Und deshalb sind wir auch, du und ich, zu diesem Gott gekommen, oder? Weil er Gebete erhört. Deshalb haben wir uns ihm anvertraut. Deshalb beten wir, weil er hört, weil er gern hilft. Wir Menschen sind nicht autonom geschaffen. Adam wurde nicht autonom geschaffen, losgelöst von Gott, dass er alles selbst erledigen konnte und niemanden brauchte, sondern wir sind zur Abhängigkeit von unserem Gott geschaffen worden. Menschen jedes Alters, jeder aus jeder Nation, jeder Hautfarbe kommen zu dem erhörenden Gott. Denken wir an die Offenbarung, wo uns ein Blick in die Ewigkeit gestellt wird, da wird immer wieder davon gesprochen, aus allen Völkern, allen Stämmen, aus allen Nationen kommen Menschen zu diesem Gott. Vers 4, Missetaten überwältigten mich, unsere Übertretungen, du wirst sie sühnen. Doch wenn wir uns Gott nahen, also wenn es um diesen Gottesdienst geht, trifft ein Sünder auf einen heiligen Gott. Und wenn ein Sünder auf einen heiligen Gott trifft, dann geschieht etwas bei einem Sünder, und zwar, dass er sich seiner Sünde bewusst wird, vor einem Gott, seiner Missetaten, seiner Vergehen, seiner Schuld. Vielleicht ein Hinweis noch, es ist interessant, was David hier tut. Erstmal bekennt er seine eigene Sünde. Er sagt, Missetaten überwältigten mich. Und dann sagt er, unsere Übertretungen, du wirst sie sühnen. Also das persönliche Schuldbekenntnis vor Gott. Und dann aber auch diesen Blick auf den Gott, der kollektiv sich den Menschen zuwendet. Was hat eigentlich Sündenvergebung mit Erntedank zu tun? Können wir nicht Erntedankfest feiern, ohne über Sünde zu sprechen? Also können wir nicht nur darüber reden, was hier so steht, und Sünde komplett ausklammern? Wieso erwähnt der Psalmist Sünde im Kontext des Laubhüttenfestes? Wie passt dieser Psalm eigentlich zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso wird das hier so arrangiert? Weil es ohne Gottes Erbarmen und ohne Sündenvergebung kein Leben für uns gäbe. Das ist die Antwort. Es wäre Ende mit uns ohne einen sich erbarmenden Gott. Gott müsste uns ein Ende machen. Nur weil Gott eine Versöhnung mit dem Menschen schafft, durch seinen Sohn Jesus Christus, fließen all diese Segnungen, über die wir heute gesprochen haben, in diesen drei Kategorien. Nur weil Gott Versöhnung schafft in seinem Sohn Jesus Christus, fließen diese Segnungen uns zu. Nimm das Versöhnungswerk von Jesus Christus weg und all diese Segnungen sind nicht da, sondern es ist und da bleibt nur stehen der Tod. Der Tod für uns. Ewiger Tod, aber auch direktes Verderben hier auf dieser Erde, wie die Menschen, die in der Sintflut ertrunken sind. Noah, er hatte damals begriffen, dass er von Gottes Erbarmen abhängig ist und es benötigt angesichts seiner Sünde. Und nachdem Gott dieses Opfer gesehen hat, gibt Gott ein so geniales Versprechen seiner Fürsorge und seines Erbarmens über die Menschheit ab. Weil Gott sich mit uns Menschen versöhnt durch die Gabe seines Sohnes, fließen seine Segnungen zu uns. Das ist der alleinige Grund für Gottes Segen, für Gottes Gaben, für Gottes Güte mit uns. Vers 5, wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen heiligen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Dieser Vers bringt es auf den Punkt, dass aufgrund von Gottes geschaffener Versöhnung uns alle Segnungen zufließen. Denn wer Frieden mit Gott hat, wird uns hier gesagt, und in seine Gemeinschaft tritt, der empfängt von der Fülle, die Gott ist. Von ihm kommt alles Gute und alle guten Gaben. Jetzt ist aber die Frage, wen hat Gott erwählt, dass er sich einem Heiligen, ihm als heiligen Gott nahen kann? Ja, sogar in seiner Gemeinschaft verbleiben kann, ja sogar noch weiter, der bei ihm wohnen darf. Wen hat Gott dazu erwählt? Dieser Satzteil, den du erwählst und zu dir nahen lässt, taucht in einer Begebenheit im alten Bund auf. Es ist die Geschichte der Rotte Korachs. Und zwar lesen wir davon, dass Gott Anweisungen für den Opferdienst gegeben hatte. Und er hatte festgelegt, dass nur ausgewählte Priester oder auch manchmal nur ein einziger Hohepriester, der Hohepriester Aaron als erstes, in Gottes Gegenwart treten dürfte und dass er Sühnopfer für das ganze Volk darbringen soll. Das restliche Volk durfte sich Gott nicht nahen. Das passte Korah und einer Rotte von über 250 oder circa 250 Männern, ein bisschen mehr, das passte ihnen überhaupt nicht. Sie wollten teilhaben am religiösen Betrieb. Sie wollten auch Räucherwerk darbringen. Aber mit Sühnung wollten sie nichts zu tun haben. Sühnung für sie, dass jemand anders hingeht und für sie Sühnung bringt und sie selbst sich nicht Gott nahen dürfen, damit waren sie nicht einverstanden. Sie sagen, wir sind alle heilig. Gott wohnt doch unter uns allen. Wir dürfen doch alle uns zu Gott nahen. Darauf antwortet Mose in 4. Mose 16, Vers 5. Morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, so dass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Hier ist der gleiche Wortlaut in unserem Psalm. Wen der Herr wählt, den wird er auch nahen lassen. Und Gott hat sich in dieser Geschichte auf die Seite von Mose und Aaron geschlagen und hat Korach und seine Gefolgschaft, die sich anmaßten, einem heiligen Gott begegnen zu dürfen, nach ihren Vorstellungen, er hat sie vernichtet. Nicht jeder kann sich nahen. Nur derjenige, den Gott erwählt hat und der auf die Art und Weise kommt, wie es Gott bestimmt hat und wie es Gott gefällt. 4. Mose 17, Vers 4, nachdem die Rotte Korachs vernichtet wurde, heißt es, so nahm Eleazar, der Priester, die ehernen Räucherpfannen, welche die Verbrannten herzugebracht hatten, und man schlug sie zu Blechen, um den Altar damit zu überziehen, zum Gedenken für die Kinder Israels, damit kein Fremder, der nicht aus dem Samen Aarons ist, sich naht, um vor dem Herrn Räucherwerk zu opfern, damit es ihnen nicht ergeht wie Korach und seine Rotte, so wie der Herr durch Mose zu ihm geredet hatte. Es wurde hier ein Gedenken aufgestellt, dass alle wissen, da darf sich nur Aaron nahen. Wir dürfen uns Gott nicht nahen. Wir sind Sünder. Aaron war auch ein Sünder, aber Gott hat Vorsorge getragen, dass Aaron sich nahen durfte. Und wisst ihr, auch im neuen Bund ist es so, dass Gott denjenigen erwählt, der sich ihm nahen darf. In Jesaja 42, Vers 1 wird eine Prophezeiung über unseren Herrn Jesus Christus ausgesprochen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. An seinem Sohn, Jesus Christus, hat Gott, der Vater, wohlgefallen. Und wir dürfen uns heute als Christen zu diesem heiligen Gott nahen, weil wir in Jesus Christus auserwählt sind. Vor Grundlegung der Welt hat der dreieinige Gott beschlossen, dich dem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen, dich dem Herrn Jesus Christus zu geben, dass du durch ihn Rettung findest und Zugang hast zum Vater. Du wurdest mit Christus verbunden, in Christus hineinversetzt, sodass du Zutritt findest. Dieser Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vers 6 bis 9. Gott ist ein machtvoller Retter. Ich lese die Verse nochmal. Du wirst uns antworten durch furchtgebietende Taten in Gerechtigkeit. Du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres. Der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen, du lässt ihn jubeln, den Osten und den Westen. Weil Gott der Gebetserhörer ist, weil er der Gott ist, der Rettung wirkt, weil er die einzige Hoffnung der Menschen ist, antwortet Gott auf Gebete. Weil er der Einzige ist, der hören kann, weil der Einzige, der retten ist, weil er der Einzige ist, der Hoffnung schenken kann. Hier in diesen Versen wird uns deutlich gemacht, dass unser Gott das Weltgeschehen in Macht lenkt und regiert und auch die Geschicke seines Volkes lenkt und regiert. Ich habe gestern auf Twitter ein Zitat gelesen von einem Vertreter des Wohlstandsevangeliums, um es deutlich zu sagen, eines falschen Evangeliums, ein Verführer der Christenheit, sehr bekannt, Kenneth Copeland. Er sagt, sich selbst als gesund zu erklären, verändert deine Situation. Also ändere deine Situation heute mit dieser Erklärung. Ich nenne meinen Körper gesund, meinen Cholesterinspiegel niedrig, meinen Blutdruck perfekt, meinen Blutzucker phänomenal, mein Herz und mein Gedächtnis vollständig wiederhergestellt und jeden Teil meines Körpers geheilt und stark. Und er sagt, mach das, nimm das in Anspruch, du hast die Macht, du kannst es sagen, du kannst es heute deklarieren, du kannst es ausrufen und dann hast du es. Dieser Mann ist auf Hörgeräte angewiesen. Dieser Mann hat einen Herzschrittmacher. Und verführt die Christenheit und sagt, ihr habt es selbst in der Hand und ihr könnt es euch nehmen. Und dann sagen sie noch, und jeder, der es nicht auf diese Weise Gottes Macht in Anspruch nimmt, denen sprechen sie geringen Glauben zu. Doch Gott, er wirkt die Wunder. Er ist derjenige, der die Macht hat und er wirkt es auf seine Weise und auf seine Art. Und er wirkt es auf so eine Art und Weise, dass von uns jederzeit im Alltag, in unserem Leben, Glauben gefordert ist. Und dass wir wissen, es ist das Schauen noch nicht angebrochen, sondern ich muss durchhalten. Gott wirkt so in unserem Leben machtvoll, aber trotzdem auf eine Art und Weise, dass wir wissen, ich muss glauben. Ich muss glauben, ich darf den Glauben nicht aufhören. Er wirkt auf eine Art und Weise, dass wir im Leben manchmal ja gar verzweifeln und in Angst und Not geraten und damit und deshalb seine Hilfe und seine Nähe suchen. Er wirkt Bedrängnis in unserem Leben, damit wir die Welt nicht lieb gewinnen und ausharrend den Wettlauf fortsetzen. Er lässt Machthabern und Schurken oft eine lange Leine und lässt sie das Böse wirken in dieser Welt, um sie dann in einem Nu zu vernichten und seine Größe und Macht an ihnen zu offenbaren. Er lässt Babylon feiern und jubeln und das Blut der Gläubigen vergießen, um Babylon danach zu vernichten und seine Gläubigen im Ausharren zu halten. Doch in all dem, in all diesen Umständen, wie Gott wirkt an seinem Volk, hört er das Rufen und das Flehen seiner Kinder und gibt das, was sie benötigen, um auszuharren, durchzustehen, an ihm festzuhalten. Er gibt das, was ihren Glauben fördert, ihre Hoffnung stärkt und ihre Liebe wachsen und gedeihen lässt. Allen Menschen führt Gott durch seine Regentschaft hier auf der Welt immer wieder vor, dass sie nicht die Kontrolle über das Überleben und Wohlergehen hier auf dieser Erde haben, sondern dass es allein in Gottes Händen liegt. Er stört den gottlosen Frieden auf dieser Erde immer wieder durch Naturkatastrophen, Krankheiten, Kriege. Er ist der Machthaber hier auf dieser Erde, aber auf die Gebete seiner Erwählten antwortet er. Dieser Gott ist zu preisen. Der dritte Punkt, wieso wir Gottes machtvolles, große Macht und seine Gnade preisen sollen, ist, dass Gott ein großzügiger und gütiger Geber ist, Vers 10 bis 14. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt die Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen. Mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Der Text beginnt damit, dass Gott im Allgemeinen gedankt wird, dass Gott ein gütiger Gott ist. Vergleicht mal diese Erde, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, mit allen anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Vergleicht sie. Sie sind öde und sie sind wüst. In seiner Güte hat Gott uns einen lebensfreundlichen Raum geboten und anvertraut. Milliarden Menschen werden von Gott Jahr für Jahr versorgt. Dann in Vers 10 sehen wir noch, dass Gottes Ressourcen nie aufgebraucht werden. Gott ist so ein großzügiger Geber, seine Ressourcen werden nie aufhören. Bei uns ist es manchmal so, wir geben schon auch gerne und großzügig, aber manchmal wissen wir, mehr kann ich nicht geben. Da sind meine Ressourcen zu Ende. Darüber hinaus kann ich nicht geben. Es tut mir leid, ich würde dir gerne mehr geben, aber ich habe selbst nicht mehr. Doch unserem Gott wird gesagt, Vers 10, der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Wenn Gott bewässert, wenn Gott gibt, dann werden seine Quellen nie versiegen. Von ihm fließt gnädige Versorgung wie aus einem mächtigen Strom und hört nicht auf. Und dann schaut auf die Vielfalt der Wohltaten Gottes, die uns hier berichtet werden. Er schenkt Getreide, saftige Weiden, triefende Auen, jubelnde Hügel, fruchtbare Täler. Ich war vor wenigen Wochen in Kroatien. Ich habe, muss ich zugeben, in Deutschland in den letzten Wochen nicht so viel von der Ernte und so weiter gesehen, weil ich nicht so viel unterwegs war, sondern eher hier in der Stadt. Aber ich war vor einigen Wochen in Kroatien, in einer Region, wo die für ihren Weinbau sehr bekannt und berühmt ist. Und dort hat man diese bearbeiteten Felder gesehen. Und der Boden da, der sieht wirklich interessant aus. Also wenn der gefurcht wird, wenn er aufgeworfen wird, der leuchtet wirklich rotbraun. Nicht so braun, wie wir das hier kennen, sondern wirklich mit so einem roten Stich leuchtet der wirklich strahlend. Und diese dann aufgewühlten Erdhügel, also diese, man nennt sie auch Schollen, das ist halt diese oberste Erdoberfläche, die hat wirklich saftig geleuchtet, ne? Und man hat wirklich immer wieder gesehen, wie nass, wie fruchtbar dieser Boden ist. Es sind nicht in erster Linie Naturgesetze, die für einen lebensfreundlichen Wohnort für uns sorgen, sondern ein Gott, der sich im Erbarmen seinem Geschöpf verpflichtet hat. Und Gottes Gaben, und wir sehen es auch, sind vielfältig, reichhaltig und üppig. In Vers 12 sehen wir, dass Gottes Güte bleibend ist. Die Erntezeit ist der Höhepunkt des Jahres in Bezug auf die Schöpfung Gottes. Die ganze Schöpfung kommt hier zu einem Höhepunkt und bringt das Beste der Schöpfung hervor und bejubelt und preist diesen mächtigen Gott. Hier zeigt sich Leben in stärkster Form. Hier wird Gottes Güte offenkundig vor jedem Menschen. Das Jahr wird mit Gottes Güte gekrönt. Und Jahr für Jahr ist Gottes Güte den Menschen zugewandt. Ist jedes Jahr ist Gottes Güte dir zugewandt. Gott regiert diese Erde und er besucht diesen Planeten. Er sucht diesen Planeten heim. Er hinterlässt hier seine Spuren. Spuren des Lebens, der Fülle, der Vielfalt. Und wo Gott hintritt, da entsteht Segen. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, wo der hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Kennt ihr bestimmt. Ja, oder wo der hintritt, da wächst kein Gras mehr. Diese Redewendung, die findet man schon, kann man zurückverfolgen bis ins 18. Jahrhundert. Da hat man über die Handelstätigkeit von den Holländern, die waren ja sehr aktiv, hat man über diese Handelstätigkeit gesagt, sie sind in ihrem Handel so genau und profitlich, dass ihretwegen das Sprichwort erwachsen ist, wo Holländer hinkommen, da wächst kein Gras mehr. Ja, also sie verkaufen alles, ja, also da ist alles weg, also da, ja. Doch wo Gott hintritt, da wächst es in Fülle, wird uns gesagt. Gott hinterlässt Spuren voll Fett, also wirklich reichhaltig, saftig. Gott gibt in seiner Güte. So wollen wir, möchte ich hier abschließen, diesen Gott anbeten und diesem Gott danken. Diesem Gott, der ein Versöhnungswerk mit uns schafft, indem er seinen Sohn Jesus Christus für unsere Sünde hingibt, sodass er unsere Schuld sühnt und wir uns in diesem Jesus Christus Gott, dem Vater, nahen können. Wir wollen dem Gott, dem Gebetserhörer, dem wollen wir uns nahen und diesen Gott wollen wir preisen, weil wir auch im letzten Jahr genau das erlebt haben. Gott ist ein Gebetserhörer. Wir wollen dem Gott danken, der uns in Christus auserwählt hat und in dessen Gegenwart wir wohnen dürfen. Wir wollen dem Gott danken, der auf unser Rufen antwortet und unser Leben in dieser Art machtvoll regiert, dass wir getrost sein können und wissen können, er wird mich nicht aufgeben, auch wenn er durch viele Schulen, durch viele Sorgen und auch durch viele Nöten mit mir gehen wird. Er wird mich nicht aufgeben und er wird mich ans Ziel bringen. Er wird mich versorgen. Wir danken und wollen diesem Gott danken, der diese Erde heimsucht und Fußstapfen hinterlässt, die von Fett triefen. Lasst uns diesen Gott anbeten, den wir auch erlebt haben, in genau dieser Art und Weise, auch im vergangenen Jahr. Amen.